direkt über zu dir, weil ich meine, du hast ja ausgesucht, Buchverleger zu werden. Die Frage ist, wie oft
von
findest
der Hebamme,
du welche wieder?
Von der Hebamme zum Buchverlag, das finde ich sehr gut. Ich finde, dass Bücher was wahnsinnig Gutes tun, die geben Ruhe. Die schaffen so eine ganz besondere, das finde ich allein dieses das Vorlesen. Ist ja so ein ganz wunderschöner Moment zwischen Papa und Kind, zwischen Mama und Kind, zwischen Familie und Kind.
Was habt ihr zu gewinnen, ist die Frage. Nicht, was habt ihr zu verlieren, was habt ihr zu gewinnen? Und manchmal dann doch eben irgendwie viel.
Ja.
Herzlich willkommen bei Papas.
Die kleine Therapiestunde zwischendurch für Eltern, alle, die mal Kinder waren und die, die mal welche haben wollen.
Quasi der erste Podcast von 0 bis 99.
Geil, schön, dass ihr da seid.
Und es ist schön, dass du da bist, Hannes Husten. Ich freue mich, dass wir heute hier zusammensitzen. Willkommen, Hannes. Und auch ihr da draußen, willkommen bei Papas. Schön, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr auf Play gedrückt habt, dass ihr, egal wo ihr gerade seid, im Supermarkt oder beim Squash oder auf dem Weg zur Kita, dass ihr hier eingeschaltet habt.
Ja, kann ich mich nur anschließen. Ich heiße Hannes und euch herzlich willkommen. Nicht der Ratgeber, das sind wir nicht. Die kleine Therapiestunde für Elternohren und ja, Berufsratgeber, möchte ich auch sagen, denn das haben wir letzte Woche nicht gemacht. Wir haben euch ja letzte Woche gefragt, und vorletzte Woche darüber geredet, in welchen Beruf man eigentlich gerne eintauchen wollen würde.
Ja.
Wenn man eine Woche in einen Beruf eintauchen könnte. Und
bei uns beiden war ja viel dabei, ne? Da war ja von Sportarzt bei Bayern bis hin zu Bundeskanzler, bis hin zu an der Bar arbeiten. Und bei dir war
Truckerfahrer oder Zugfahrer.
Ach, genau.
Lokführer in Kanada.
In Kanada.
Oder US-Präsident.
Auch was ganz Irdisches.
Ja, aber das würde mich einfach wahnsinnig interessieren. Da haben wir auch spannende Antworten, was ich mich auch super geil fand in dem Bezug, wo ich mich direkt anschließen würde. Bedienstete im britischen Königshaus oder Secret Service Personenschutz.
Oh,
das
geil,
das finde ich auch sau spannend. Ihr habt ein paar interessante
wie
Antworten.
Bei Slow Horses.
Ich hau das mal.
Ja, hau mal raus. Sehr gut.
Ich hau mir mal ein paar raus, dann kannst du ja auch mal reagieren.
Ja, reagierst du mal an
die Landwirtin, Tierpflegerin, Tagesmutter.
Ja. Alles, ja, alles sehr, sehr wichtig.
Landwirt finde ich auch spannend. Schreinerin kam auch zwei, drei Mal.
Ich glaube, Landwirtin wäre von den dreien, was mir am weitesten weg.
Ja, Tierpflegerin ist bei mir nicht so, kann ich mir nicht so ganz vorstellen. Aber Landwirtin finde ich spannend. Und auch Tagesmutter oder Erzieherin. Ich glaube, das wäre jetzt nicht mein Beruf, den ich jeden Tag machen könnte. Aber so eine Woche fände ich es auch schon mal spannend.
Oh, Erzieher, das finde ich ja. Ehrlich gesagt,
könnte ich mir das
für eine gewisse Zeit auf jeden Fall vorstellen.
Ich sehe mich eher als Lehrer in der Oberstufe irgendwie so.
Okay.
So mit so Teenagern zusammenarbeiten. Ich glaube, das würde mich auch reizen.
Ja.
Genau, dann hätten wir Schreiner.
Oh, ja. Da weiß ich nicht, ob meine zwei linken Hände so gut ankommen. Aber vielleicht wären es dann zwei rechte, ja?
Ja, weiß ich nicht. Ich bin ja auch nicht so. Aber wir haben ja das Studio aufgebaut und hier richtig viel selbst gebaut. Wenn so alle Werkzeuge da sind und so, kann das Spaß machen. Wenn man aber immer, das nervt mich immer, vor allem rausholen, raussuchen, hinstellen, wieder wegräumen. Das ist eher, was mich nervt und was mich davon abhält, regelmäßig zu basteln.
Ich weiß nicht, ob es bei mir am Werkzeugmangel lag. Aber ich, ja, wir können ja mal was zusammen bauen. Was Schreinern, was Bohren, was Dübeln.
Irgendwas, nee, vielleicht nicht.
Vielleicht nicht, nee.
Briefträgerin?
Briefträgerin, ja. Mit so einem, heutzutage fahren die meisten Briefträgerinnen und Briefträger mit so einem E-Fahrrad, ne? In Berlin zumindest.
Finde ich, wenn das Wetter gut ist.
Ja, also ich finde es schon auch. Also was cool ist, dass man sich bewegt den ganzen Tag. Das finde ich wirklich. Du bewegst dich den ganzen Tag, aber es ist auch, glaube ich, ein sehr stressiger Job immer.
Ich glaube auch, der Druck ist, glaube ich, relativ hoch mittlerweile und die Bezahlung wahrscheinlich auch nicht sehr hoch.
Ja, mir tun auch diese UPS-Boten und so und Hermes-Versand, das muss ein Hassel sein. Die müssen ja so Zeit gestoppt, bis sie, das ist also wirklich, und dann macht keiner auf und
ja, finde ich auch schwierig.
Eigentlich auch könnte man als Tagestipp gleich mal mit, also vorgezogen immer, das habe ich irgendwo mal gelesen, den Briefträgern oder den Paketboten immer was auch mal was anzubieten oder mal auch einfach mal ein Danke sagen oder mal einen Kaffee anbieten oder mal ein bisschen Trinkgeld geben. Weil ich glaube oft, zumindest in Berlin, ist das eher so eine Katz-Maus-Beziehung und da wird sich oft immer so aufgeregt. Aber Alter, die haben einen Job, das ist jetzt auch nicht so easy.
Ey, teilweise, wenn die da um 19 Uhr kommen oder so, denke ich, Alter, jetzt, also ja, seit morgens unterwegs, es ist schon, glaube ich, teilweise unmenschlicher Druck.
Ja.
So, dann lieber mal die Pakete 2-3 Cent teurer machen und das auf die MitarbeiterInnen umlegen. Und den Gewinn im Zweifel etwas reduzieren zum Wohle der Angestellten.
Ja.
Aber das machen leider die wenigsten. Bühnenbildnerin oder Bühnenbildner, finde ich auch sehr spannend.
Am Theater oder?
Steht nicht da. Konditorin, Musical-Darsteller oder Darstellerin, wäre das was für dich?
Nee, weil ich ja nicht weder singen noch begnadet tanzen kann. Ich würde sagen, Schauspielen würde ich hinkriegen, aber dass die beiden anderen Disziplinen, da würde ich so ein bisschen zum Triathlon gehen, aber eigentlich nur, weiß ich nicht, gut auf dem Rad sein oder so. Das wäre jetzt, glaube ich, nicht so gut.
Kameramann oder Kamerafrau?
Ja, spannender Job.
Finde ich auch. Wäre, könnte ich aber nicht.
Auch sehr technisch, natürlich.
Ja.
Also.
Ja, muss aber auch filigran, schnell arbeiten, guten Blick haben für das richtige Bild. Das ist schon eine Kunst. Es ist eine richtige Kunst.
Ich finde halt diese Set-Jobs auch, also ich glaube, die werden auch oft unterschätzt, weil dieses auch als Schauspieler am Set, aber auch eben als Techniker, Technikerin am Set, du musst so lange die Konzentration halten und das besteht ja ganz viel aus Warten und Umbau und dann dieses, wenn es dann gefilmt wird, dann sind es ja kurze Sequenzen. Ich glaube, das unterschätzen viele. Das ist ganz viel Warten, ganz viel Umbau.
Ja, aber auch eine ganz große Kunst, den richtigen Ausschnitt zu finden, die richtige Perspektive. Das ist schon, also Kameramann oder Kamerafrau, die haben schon eine riesen Verantwortung beim Film und so.
Man sollte die Darsteller dann sehen, ja?
Ja, ich habe es ja bei Anne Will damals viel mitbekommen. Da waren, glaube ich, 5 Kameramänner und Frauen die ganze Zeit. Und das ist schon stressig, dann, wenn so Live-Fernsehsendungen, muss alles klappen, alles perfekt sein. Dann, einer hat geschrieben, Archäologin, der große Kindertraum.
Oh ja.
Finde ich geil.
Ich würde gerne mal wissen, ob das so ein Beruf ist wie Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau, was in einer gewissen Altersgruppe ganz beliebt ist und dann auf einmal wieder nicht mehr so.
Archäologie zählt sicherlich dazu.
Ja.
Wir haben hier auch 2x Pathologie.
Mhm.
Könnte mir ja weniger vorstellen. Ich glaube, ich könnte danach tagelang nicht schlafen.
Was ich interessant finde, dass man da, glaube ich, einen ganz anderen Bezug mal dazu bekommt. Also ich glaube, die haben dann einen sehr nüchternen, technischen Blick auf tote Menschen.
Absolut. Es ist ja auch ein wichtiger Job. Aber wäre wirklich nichts für mich, muss ich sagen.
Bestatterin war auch dabei, oder?
Ist hier, genau, Bestatterin. Ich habe einen Freund, der ist vom Musikmanager zum Bestatter geworden.
Vom Musikmanager zum Bestatter? Mhm. Ach krass.
Und macht es auch ganz...
Das ist mal ein Quereinstieg.
Absolut, absolut. Und aber der macht es mit ganz viel Liebe, mit einem ganz tollen Team und sehr, sehr würdevoll. Also sehr moderne Bestattungen und
modern, was sind denn moderne Bestattungen?
Ja, nicht so klassisch, aber mal ein bisschen. Es gibt ja moderne Arten, eine Bestattung zu begehen und nicht jetzt so nur so eine Ansprache, sondern auch mal mit Musik oder mal ein bisschen auf die Person zugeschnitten und in dem Sinne ein bisschen moderner, offen für neue Ideen und andere Umsetzungen von den eher sonst klassischen Bestattungen. Genau.
Das finde ich zum Beispiel bei dem Dia de Muertos, bei diesem mexikanischen Totenfest, das finde ich eigentlich total schönen Umgang. So ein richtiges Fest, um die nicht mehr hier auf der Welt Seienden zu veranstalten und das die Leute zu lobpreisen und an sie zu erinnern einmal im Jahr, finde ich eine total schöne Art.
Absolut.
Wo ich finde, dass eigentlich da kommt aus Mexiko, oder? Glaube ich.
Ja.
Wo die Mexikaner auf jeden Fall, finde ich, so der deutschen Kultur damit umzugehen, ein bisschen was voraus haben, finde ich.
Ja, finde ich auch. Ich finde auch, das hat, also ich war schon auf, leider in dem Fall auf 2 Beerdigungen, die mein Freund dort auch organisiert hat. Und es war bei der einen, wurde auch gesungen und man konnte auf den Sarg schreiben und so eine Botschaft mitgeben und irgendwas da lassen. Und es war einfach so es war ganz anders und viel persönlicher und man konnte ganz anders Abschied nehmen. Deswegen war das irgendwie, fand ich das in dem Rahmen eine sehr schöne Verabschiedung. Mhm. Ja, wir haben nochmal Forensikerin, Gerichtsmedizinerin, aber Forensik finde ich auch spannend so im Tatort. Das finde ich zum Beispiel spannend, so die Details suchen und gucken, finden wir was.
Oh, das ist eine ganz schöne Friemelarbeit.
Ja, wahrscheinlich. Aber so LKA, BKA, das finde ich, glaube ich, auch spannend.
Ja.
So also richtige Kommissare von Mordkommission oder so, das ist sicherlich auch spannend. Oh, hier gibt's so viele Hutmacher in Blumenbinderin, Krankenschwester, Arzt, Chirurg, Synchronsprecherin, Musical-Darstellerin, leider zu alt für solche Träume, schreibt sie dran. Ich finde nicht.
Nein.
Einfach machen. Ich finde, man ist nie zu alt, irgendwie was zu probieren und zu schauen und sich da mal auszutesten und irgendwie einfach mal eine Sprachprobe aufzunehmen und das mal irgendwo hinzuschicken. Und wer weiß, wie sich Sachen so ergeben.
Voll. Ich glaube, es geht doch auch erstmal um das Ausprobieren. Und wenn, es muss ja nicht immer gleich die große Broadway-Karriere sein.
Absolut.
Das ist ja auch das Schöne an den Künsten, dass das, glaube ich, auch im kleineren Rahmen extrem glücklich macht.
Ja, voll. Und eine Dame schreibt auch, erfolgreiche Musikerin. Da ist ja die Frage, was ist erfolgreich, nicht?
Ja.
Ist es erfolgreich, wenn man viel Geld damit verdient? Oder ist es erfolgreich, wenn es viele Leute hören? Oder ist es erfolgreich, wenn man selbst etwas schafft, was einen glücklich macht? Und das ist ja die Definition von Erfolg, ist da sehr, sehr breit.
Was ist denn für dich Erfolg, Hannes?
Für mich erfolgreich in Bezug auf Musik ist, also für mich sind wir erfolgreich finanziell. Natürlich können wir da nicht von leben, aber wir können die Musik machen, die wir lieben, mit Menschen, die wir lieben und können auftreten damit. Und es kommen sogar ein paar Leute und gucken sich das an. Das ist für mich immer noch unvorstellbar und das ist für mich das Schönste, was es gibt. Auch weil Musik für mich so das größte Ausgleich ist und das größte Ventil und das mir einfach wahnsinnig viel gibt. Insofern, dass wir das machen können und ist für mich schon ein Riesenerfolg. Mhm. So.
Ja, und ihr seid ja auch erfolgreich. Also es gibt ja auch nicht viele, die mal eben das SO36 in 2 Tagen ausverkaufen.
In 2 Tagen nicht, aber...
Na, wir erzählen die Heldenstory in 1,5. Nach 3 Stunden ja, standen Menschen vorm SO36, die noch rein wollten oder direkt rein wollten.
Ja, aber also das ist schon.
Aber das ist jetzt alles andere selbstverständlich. Also das
ist ja auch unfassbar viel Arbeit und sehr viel Motivation und dranbleiben. Wir machen das halt seit über 10 Jahren oder seit über 11 Jahren und muss halt dranbleiben und machen und auch viele Leute um einen rum haben, die sind Familie, die eben auch helfen, Videos machen bis irgendwie mal was einspielen, mal mit über den Text nachdenken, mit auf Tour fahren, Licht, Ton, alles. Das ist ja eine Riesenfamilie, es sind ja nicht nur wir, die irgendwie da auf der Bühne stehen, sondern viele, viele tolle Leute, die auch oft für wenig Geld oder gar kein Geld dort mithelfen und das überhaupt möglich machen, ohne die wir auch überhaupt gar nicht da wären, wo wir sind. Und klar könnte man das schon eher als erfolgreich beschreiben, dass man irgendwie auf eine Tour geht und da auch irgendwie ein paar Tickets verkauft und das im Radio läuft. Das ist auf jeden Fall erfolgreich und mehr, als wir uns wahrscheinlich hätten jemals träumen lassen. Und ich schätze jeden Moment und jeden Tag, den ich das machen darf. Und ja, mal gucken. Wir werden weiter dranbleiben und es einfach weitermachen. Und wenn man damit irgendwann dann mal bei einem Album, das kann man ja dazu sagen, warum verdient man kein Geld damit? Klar, es kommt was rum beim Radio oder auch im Streaming und bei Konzerten auch. Aber so eine Albumproduktion, so eine Tour kostet halt auch wahnsinnig viel Geld. Promoarbeit kostet Geld, die Herstellung kostet Geld, das Aufzunehmen kostet Geld. Also man muss da erstmal auch finanziell einiges investieren, dass es oder reinstecken. Und versuchen, das übers Jahr wieder reinzuholen mit den ganzen Sachen. Und da ist ja noch ein Riesenschritt. Ich sag mal, das mache ich gerne so eine Rechnung, wenn jemand danach fragt. Zum Beispiel, lass mal annehmen, du hast eine relativ erfolgreiche Band, spielst so schon große Konzerte, spielst auf großen Festivals und nimmst im Jahr 300.000 Euro ein, was extrem, was für wirklich viel Geld ist. So. Und dann hast du 6 Leute in der Band. Dann hast du erstmal das Management, dann gehen schon mal 20% drauf. Oder so und für Konzertagentur, aber lass mal positiv sein, geh nur 20% insgesamt drauf, bist du bei 240.000. Bist du bei 6 Leuten, bist du bei 40.000, zahlst aber auch noch Steuern, dann hast du ein okayes Einkommen davon und dann bist aber schon irgendwie relativ weit oben.
Ja.
Diese Marge oder die Prozentzahl an Leuten, die da wirklich gut von leben können, ist super gering.
Ja.
Also es ist viel wahrscheinlicher, dass du als Fußballprofi irgendwie gut davon leben kannst, als von der Musik.
Mhm. So. Ja.
Und dazu gehört eben viel, viel Glück und oder viel, viel Arbeit.
Voll. Ja, also genau. Ich glaube, Fußballprofi ist ähnlich unwahrscheinlich, weil es einfach super viele probieren. Aber statistisch könnte ich mir vorstellen. Aber
Ich glaube, wenn man es vergleicht, wie viele Leute
du hast natürlich recht, wahrscheinlich drin, in der Regionalliga gibt es deutlich, kann man, glaube ich, auch schon, oder in der zweiten Liga kannst du, glaube ich, auch da schon sehr gut von leben.
In der zweiten auf jeden Fall, in der dritten auch.
Ja.
Und in der vierten kannst du auch schon, also hängt davon ab, welcher Verein, welche Position, aber kannst du auch schon einen guten vierstelligen Bereich verdienen.
Ja, krass. So.
Und dann zum Abschluss natürlich, am meisten genannt hier wurde Hebamme.
Wirklich?
Ja. Und finde ich auch ja, einer der krassesten Jobs. Man hilft halt täglich Leben auf die Welt zu holen. Und
ja.
Das muss ein wahnsinnig anstrengender Job sein, auch zeitlich. Du bist ja immer, ist immer intensiv, immer krasse Situation, aber dabei zu sein, wenn ein Leben, ein Kind auf die Welt kommt, das muss unfassbar krass sein. Also,
ich stelle es mir auch wahnsinnig erfüllend auch vor.
Ja, glaube ich auch.
Frag mich, ob man sich das dann immer wieder so, irgendwann wird das ja dann auch normal wahrscheinlich, ne? Dieser besondere Job. Gute
Frage, ja, wahrscheinlich.
Aber ja, ich finde ohnehin, also so Ärzte und Ärztinnen und Pfleger und Krankenschwestern, und das finde ich einfach so ich finde, hab da so einen Respekt vor, dass sich da Leute für die Gesellschaft so einsetzen und oft dann auch einfach Leben retten oder wie du sagst Leben auf die Welt holen. Also interessant ist, dass so viele gesagt haben.
Ja, finde ich auch. Aber ich kann es auch irgendwie total nachvollziehen. Mhm. Ich habe mich gefragt, also zum Beispiel beim zweiten Kind hatten wir eine Beleghebamme, die ja dann, das finde ich auch krass, in einem gewissen Zeitraum, wo es dann passieren könnte, ja quasi Tag und Nacht auf Abruf ist.
Mhm.
Und dann von 0 auf 100, bumm, es geht los und dann einsatzfähig sein muss. Und im Zweifel, wenn du richtig, nicht Pech, aber wenn es hart auf hart kommt, hast du 2-3 Geburten nacheinander und schläfst dann mal 48 Stunden gefühlt nicht.
Ja, ja.
Hat unsere Beleghebamme mal auch erzählt. Das ist natürlich dann schon ganz schön krass. Also riesen Respekt und eine riesen Dankbarkeit empfinde ich dafür, für diese Jobs und diesen Job. Und das leitet direkt über zu dir, weil ich meine, du hast ja ausgesucht, Buchverleger zu werden. Die Frage ist, wie oft findest du Hebamme welche wieder?
Von der Hebamme zum Buchverlag, das finde ich sehr gut. Ja, wir sind da ja über ein paar unternehmerische Umwege, Abkürzungen und andere Wege hingekommen. Und ich glaube, bei mir war es auf jeden Fall so, dass ich jetzt nicht mit 6, zum Beispiel meine Mama, die wollte seitdem sie 6 als Kinderärztin werden und ist das dann geworden und liebt ihren Krass. Beruf. Und ich mag meinen Beruf auch sehr. Es ist aber nicht so, dass ich das seit ich 6 war genau im Kopf hatte, sondern das hat da irgendwie auch ein paar Wege haben dazu geführt. Und mittlerweile finde ich das einen ganz tollen Beruf, weil das, also man muss dazu sagen, dass ich finde, das Kinderbuch verlegen ist manchmal, ich finde, es gibt so ein paar ganz besonders schöne Momente, also gerade das Auswählen der Bücher, der Kinderbücher, und wir sind ja auch über ein paar Umwege hingekommen, wir haben ja nicht vom Anfang an gesagt, wir wollen Kinderbuchverlag machen, sondern das hat sich dann irgendwie auf dem Weg dahin als logisch irgendwie ergeben, und es war dann auch so, dass ich bin dann zum Beispiel auch Papa geworden, und dann hat man natürlich noch näher irgendwie Bezug zu auch Kinderprodukten und Kindermedien, und ich finde, dass Bücher was wahnsinnig Gutes tun. Wir haben ja auch diese Aktion Buchpatenschaft, wo wir eben Kinderbücher an Grundschulen bringen, zusammen mit tollen Botschafterinnen und Botschaftern, was wir hier in Berlin mit der Bildungssenatorin Frau Günther Wünsch zusammen machen, und das hat auch so, das war, da hat, finde ich, hat man sehr viel zurückbekommen, wenn man dann auch irgendwie in diesen Grundschulen waren und dann auch gemerkt haben, krass, was Bücher einfach auch schon, ja, bis zur Grundschule, auch eine weit darüber hinaus, aber auch so im Kleinkindalter irgendwie ein Positives tun, weil die geben Ruhe. Die schaffen so eine ganz besondere, das finde ich allein das Vorlesen ist ja so ein ganz wunderschöner Moment zwischen Papa und Kind, zwischen Mama und Kind, zwischen Familie und Kind, also einfach so, man sitzt zusammen ruhig, hat nicht irgendwie ein Handy oder sowas, was blinkert und ablenkt und auch eigentlich dem Gehirn, auch vor allem dem Kindergehirn nicht gut tut, und schaut auf so eine Seite und blättert durch, und man merkt so richtig, wie die Kinder dann auch konzentrierter werden und diese Welt mitgehen, und das ist, also das Kinderbuch ist was Wunderschönes, und es gibt ja auch ganz viele tolle Kinderbücher, und wir, als wir damals dann damit angefangen haben, das ist mittlerweile auch schon 6 Jahre, wir haben den Mentor Verlag Da haben wir am Anfang wirklich Ausschau gehalten, haben wir ganz viele Buchhandlungen auch besucht, nach, würde ich sagen, Kinderbüchern zu noch unterrepräsentierten Themen. Also zum Beispiel haben wir uns damals im Kontext der Black Lives Matter Bewegung sehr viel damit befasst, dass zum Beispiel wenig Kinderbücher in Deutschland gibt mit schwarzen Protagonistinnen und Protagonisten, und haben dann zum Beispiel Silver, ein finde ich wahrscheinlich das berührendste Kinderbuch, was wir in den letzten Jahren verlegt haben, von Lupita Nyong'o, von der Oscar-Preisträgerin, die man vielleicht auch aus Black Panther kennt, und die hat eben ein Buch geschrieben, im Grunde über sich, sie ist Sulwe, und eine ganz berührende Geschichte, und kann ich wirklich allen, die das hören, empfehlen, sich das mal anzuschauen, weil es so ein ganz, ganz tolles, das macht ganz viel Spaß. Nee, und dann sind wir so auf die Suche gegangen, und dann hat sich das eigentlich so ergeben, dass wir Kinderbücher verlegen.
Krass. Finde ich sehr spannend. Also es ist ja auch ein Riesenschritt irgendwie. Du kommst ja von der Factory, was da quasi angestellt, und dann diesen Schritt zu wagen, okay, man geht jetzt in so ein ganz neues Terrain, was ja auch jetzt nicht so einfach von heute auf morgen irgendwie Geld abwirft, sondern auch, du musst es ja auch drucken und irgendwie herstellen und auch ganz viel ausgeben und riskieren, dass es irgendwie, machst du nicht einfach mal so ein Kinderbuch. Wie ist denn eigentlich so ein Entstehungsprozess von, wenn ihr lizenziert das, was heißt das, wie läuft das ab?
Also es gibt ja bei Verlagen, es gibt ja zwei Wege. Einerseits, dass du als Kinderbuchverlag dir Lizenzen kaufst, wo du dann sozusagen dir eine Lizenz, als Beispiel, und wir haben viel in den USA auch gekauft, weil die in vielen Themen so ein bisschen progressiver sind, und dann so 3-4 Jahre später dann die Kinderbücher dann auch oft dann nach Europa oder nach Deutschland, deutschsprachigen Raum gekommen sind. Also die waren dann vielen, wenn du zum Beispiel in, gutes Beispiel ist immer, ich war in New York oder so vor, weiß nicht, mittlerweile schon ein bisschen her, 8 Jahren oder so. Und wenn du da vor 8 Jahren in Buchläden gegangen bist, dachtest du so, krass, das sieht alles so schick aus. Da waren auch die Cover, die jetzt mittlerweile sind ja Buchcover in Deutschland mega schön. Aber es gab vor 8 Jahren, da sah irgendwie jedes zweite Buchcover gefühlt aus wie, jetzt übertreibe, aber so ein Rosamunde Pilcher Filmcover. Mhm. Und mittlerweile ist das ja sehr kunstvoll alles. Und ich finde, da war zum Beispiel der US-Markt deutlich früher, was das angeht. Und es gibt eben die zwei Wege. Einerseits, du kaufst eine Lizenz und dann verhandelst du entweder über so Agenturen, das sind so Vermittler, oder wir haben ja auch viele Bücher von auch wirklich, die wir auch spannend fanden, also von prominenten Persönlichkeiten, die wir auch spannend fanden und die ein Buch zu einem wichtigen Thema geschrieben haben. Zum Beispiel haben wir ein Buch ja von Jimmy Kimmel oder von Natalie Portman, von der Schauspielerin, die hat Fabeln geschrieben, wunderschönes Fabelbuch. Und da war es oft so, dass ich dann die amerikanischen Agenturen angerufen habe, Schauspielagenturen von denen, und mich dann ewig durchtelefoniert habe, und dann muss man wirklich dranbleiben, irgendwie 12-mal angerufen, und dann haben sie nicht zurückgerufen, dann nochmal E-Mail, und dann kannten mich schon ein paar sozusagen in der Agentur, ach ja, hier ist dieser eine Kinderbuchleger aus Berlin, und die waren jetzt, ihr Hauptgeschäft war jetzt nicht irgendwie ihre Kinderbücher ihrer prominenten Klienten nach Deutschland zu vertreiben, aber dann musste ich ein bisschen dranbleiben, und dann hat das oft dann auch irgendwie geklappt. Ich würde sagen, für uns so ein ganz wichtiges Buch am Anfang war das Buch Mama Superstar, was 11 nach Deutschland migrierte Mamas aus der Sicht ihrer Töchter porträtiert. Das hat eine Freundin von uns geschrieben, mit ihrer Freundin zusammen, Melissa und Manik. Und das ist ein sehr toller Blick auf Deutschland von eben Töchter, die ihre Mamas interviewen, und die haben auch so, das heißt auch My Migrant Mama, die haben so eine Organisation auch in Berlin, ganz tolle Initiative und Organisation, und die haben das Buch, das war so das erste Buch, wo wir dachten, okay, toll, da ist jetzt so ein Mehrwert drin. Und aber jetzt mal auf die Frage konkret zurückzukommen, es gibt eben diese zwei Wege, einerseits Lizenz gekauft oder wie bei Mama Superstar, da waren wir sozusagen der Mutterverlag und könnten das Buch theoretisch auch dann in andere Länder lizenzieren. Und dann ist so, du kaufst dir die Lizenz, dann suchst du dir eine Übersetzerin oder einen Übersetzer für dieses Buch. Dann brauchst du natürlich eine Grafikdesignerin.
Müsst ihr das Cover immer neu machen?
Das Cover ist oft gesetzt, aber es wird natürlich dann, der Titel muss irgendwie passen, zum Beispiel beim Buch von Jimmy Kimmel, das heißt im Original The Serious Goose.
Ich wollte gerade fragen, ob ihr das entscheiden dürft, wie das heißt.
Genau, und wir haben dann aus The Serious Goose, da geht es darum, dass die Kinder eine Gans, die noch nie gelacht hat, zum Lachen bringen müssen. Und wir haben dann dieses Buch in ganz ernst genannt.
Super, super geile Übersetzung.
Ich finde, ja, das ist also, würde ich sagen, der Titel, wo ich finde, dass die, also ganz ernst passt einfach perfekt. Es ist eine Gans, die ernst guckt, aber es ist auch diese Redewendung, also jetzt guckst du da ganz ernst, und das funktioniert natürlich im Deutschen wirklich mega gut. Und dann ist, glaube ich, das klassische Verlegen, würde ich sagen, ist oft dann auch ein bisschen auch eine trockene Arbeit. Also diese Titelauswahl macht mega Spaß und dann das Buch in der Hand haben und dann, finde ich, das Vorlesen. Aber diese ganzen Zwischenschritte, deswegen haben wir uns auch jetzt entschieden, dass wir noch viel mehr auch in die Figurenentwicklung gehen, auch wieder mehr rein in die Stoffe und auch uns gut vorstellen können, auch selbst zu schreiben. Und das, also weil ich für dieses Kreative hat mir dann so ein bisschen auch gefehlt in den letzten Jahren. Und genau, weil der Zwischenschritt ist dann produzierst du das Buch, also übersetzt es, dann suchst du dir eine Druckerei, deine Grafikdesignerin und Grafikdesigner mit. Wir arbeiten da immer mit einer ganz tollen Agentur, mit einer Freundin zusammen, mit Katharina von Jungrad Design, und die setzen das dann und genau, und dann wir drucken zum Beispiel in Litauen, wir haben auch in Deutschland ein paar Druckereien ausprobiert, und dann haben wir aber eben eine in Litauen gefunden und die ist wirklich sensationell und da mit denen arbeiten wir ganz toll zusammen und da haben wir eigentlich fast alle unsere Bücher dann drucken lassen und Das macht total Freude. Und dann haben wir als Verlag auch noch, du hast ja dann über die Jahre, ich glaube, wir haben, weiß ich nicht genau, aber so 30, 40 Titel irgendwie dann verlegt über die Jahre. Und dann verkaufst du natürlich, das ist ja ein Bestsellergeschäft. Jeder Verlag in Deutschland lebt davon, dass sich ein, zwei Titel besonders gut verkaufen. Bei uns zum Beispiel war immer der 18. Tiger ganz, ganz wichtig auch, weil das meistverkaufte Buch, aber auch Bücher wie Sulve von Lupita Nyong'o haben super verkauft. Und die Bücher, die sich dann nicht verkaufen, die lagern dann. Wir haben dann eine Verlagsauslieferung, wo dann wirklich tausende Bücher dann dort liegen. Und das ist schon ein ganz schöner Apparat. Und auch deswegen, es gibt sehr viele Verlage in Deutschland. Und es ist auch ein langer Weg und auch kein einfacher Weg, weil da die Nische zu finden und dass du davon gut leben kannst, das dauert wirklich. Also deswegen war ich froh, dass wir davor in der Factory haben wir dann auf jeden Fall gut verdient. Und dann konnten wir dann sozusagen auch die ersten, ja, einfach den Verlag den aufbauen, sonst wäre das gar nicht möglich gewesen. Und da haben wir dann, ja, das Geld dann da reingesteckt. Und das ist jetzt, es gibt sicherlich Geschäfte, die einträglicher sind, als jetzt unbedingt einen Verlag aufmachen. Ja. Aber es macht ganz viel, man kriegt ganz viel zurück, weil das Produkt natürlich wunderschön ist.
Voll, finde ich auch. Frage kurz noch, wenn jetzt zum Beispiel Jimmy Kimmel, Serious Goose, ganz ernst, sagt, dürft ihr es einfach entscheiden oder gibt es dann nochmal jemanden, der sagt, ja, dürft ihr machen oder dürft ihr nicht machen, findet Jimmy Kimmel nicht cool, die Übersetzung?
Ja, du machst dann ein Angebot, es ist dann wirklich so ein bisschen wie bei so einem Auktionshaus, wo du ein Bild bei Sotheby's oder so kaufen möchtest, dann haben wir sozusagen per E-Mail oder Telefon dann unsere Hand genommen und gesagt, wir würden das gern kaufen, diese Lizenz, und dann gibt es einen, ja, wie so ein Bieterwettstreit. Und dann im Grunde, da geht es dann um Vorschüsse. Das ist im Grunde eine Garantiesumme, die dann von den späteren Royalties abgezogen wird. Also Royalties sind ja, dass du zum Beispiel wenn du als Autorin oder Autor ein Buch schreibst, dann zu einem Verlag gehst, dann kriegen die Autorinnen, Autoren, sagen wir mal, zwischen 8% und 10% vielleicht im Schnitt an dem Nettoverkaufspreis, also wenn ein Buch irgendwie 18 Euro kostet, dann am Nettoverkaufspreis ist es ein bisschen weniger, dann an, was weiß ich, ein bisschen weniger als 18 Euro. Und davon kriegen sie dann eben diese 8%. Und also da sieht man auch mal, dass natürlich auch die Übersetzer und Übersetzerinnen, Autoren, man wird damit nicht reich. Man muss auf jeden Fall sehr viele Bücher verkaufen, um damit sehr gut zu verdienen. Also zum Beispiel, wir haben ja vor ein paar Folgen mit Sebastian Fitzek gesprochen, der wird sehr gut verdienen damit, weil er einen Bestseller nach dem anderen schreibt. Aber es gibt ganz viele in Deutschland, die davon nicht leben können. Es kommen jedes Jahr in Deutschland 80.000 Novitäten raus. 80.000 neue Titel jedes Jahr. Und da muss ich halt erstmal durchsetzen. Dann gibt es noch ein paar tausend Verlage und also kann man sich ja durchrechnen. Das ist gleichzeitig auch ein riesiger Markt. Also der Buchmarkt ist ein 9-Milliarden-Markt. Der ist deutlich größer als die Film- und Musikindustrie zusammen. Und aber trotzdem muss auch kämpfen, weil die Leserzahlen sind rückläufig, weil immer mehr natürlich digital unterwegs sind.
Finde ich, hat sich aber nicht so krass durchgesetzt. Also klar, machen das manche, aber ich finde, das Buch hat sich schon viel, viel besser gehalten, als man irgendwie befürchtet hat.
Das stimmt, das finde ich auch. Aber trotzdem verliert der Buchmarkt in Deutschland jedes Jahr massiv an Leserinnen und Lesern. Ist trotzdem noch, da der eben so groß ist, sind es immer noch mega viele. Also es wird ja noch. Ich hätte aber auch gedacht, dass es noch schneller geht, ehrlich gesagt.
Ich werde immer auf ich finde es geil, ein Buch in der Hand zu haben. Ich finde das, und auch das finde ich irgendwie viel schöner. Klar gibt es Situationen, wo du so ein E-Reader, wo das praktisch ist, wenn du nicht viel mitnehmen willst, aber an sich finde ich Buch immer geil.
Ja. Ja.
Es ist einfach schön, auch Bücher zu Hause zu stehen, ja, stehen zu haben, finde ich super.
Was ich auch immer nicht so einfach fand, weil wir kriegen ja als Verlag auch ganz viele Anfragen. Ich mag das nicht so gern, dieses Nein sagen, fällt mir wahnsinnig schwer, weil mir das immer leid tut, weil Leute machen sich Arbeit, schicken dann ihre Exposés wohin und wollen, dass man dann das Buch sich genauer anschaut. Aber erstens, wir sind klein, man kommt gar nicht hinterher, alles zu lesen und dann auch noch irgendwie geordnet Feedback zu geben. Und zum Zweiten gibt es einfach so viel und du hast einfach nicht mehr, wir haben in der Spitze auch nicht mehr als, weiß ich nicht, 7, 8 Titel pro Jahr dann teilweise verlegt. Es gab dann auch Jahre, wo wir deutlich weniger verlegt hatten, aber das ist dann schon, es ist auf jeden Fall auch ein Kampf. Aber das Produkt ist, was dann rauskommt, gerade bei Kinderbüchern, ist irgendwie was ganz, ganz Wichtiges. Deswegen kann ich das allen, ich denke mal, dass viele, die zuhören, auch Lieblingskinderbücher von früher haben, die sie vielleicht ihren Kindern irgendwie vorlesen. Und machen wir natürlich zu Hause auch. Wir lesen ganz viel natürlich unsere Bücher, die wir irgendwie auch ja selbst aufwendig ausgewählt und produziert haben. Aber ich lese natürlich auch die Klassiker. Also
ja.
Astrid Lindgren natürlich ganz oben.
Ja?
Ja.
Ach, Bücher sind schon was Magisches, finde ich. Und ich finde es aber bemerkenswert. Ich finde es super spannend, weil man ja gar nicht weiß, was immer so dahinter steht, wie es im Verlag arbeitet. Und auch haben wir die Gemeinsamkeit, dass wir uns beide quasi so mit der Geburt der Kinder selbstständig gemacht haben.
Ja.
Aber ich finde, also muss man für gemacht sein und das wollen, weil es ist natürlich immer ein harter Weg, je nachdem, was man macht. Ich glaube, wenn man sich jetzt in Berlin als Handwerker oder Handwerkerin selbstständig machen würde, hätte man relativ zügig viele Aufträge, weil, glaube ich, gerade großer Bedarf herrscht und wenig Angebot da ist. Aber gerade in so kreativen Berufen, die natürlich maximal erfüllend sein können, ist das Risiko natürlich immer groß. Und dennoch glaube ich, dass man zumindest versuchen sollte, die Träume zu leben. Klar, manchmal geht es finanziell nicht oder unter den Umständen. Aber wenn es irgendwie möglich ist, warum nicht zumindest probieren? So.
Voll.
Und also, in meinem Fall war das so. Und ich finde, klar, ich hätte Wirtschaft studiert, ich hätte auch Jobangebote gehabt früher, da hätte ich jetzt irgendwie 10-fache verdient von dem, was ich jetzt verdiene. Aber diese Erfüllung mit dem, was ich tue und tun kann, die könnte ich in Geld niemals aufwiegen. Ich würde, wenn ich 5 Millionen geschenkt kriege, ich würde nichts ändern. Außer vielleicht eine Wohnung kaufen oder so. Aber ansonsten würde ich meinen Tag nicht ändern. Und das ist viel wert. Natürlich sagt sich das jetzt so leicht aus meiner Position. Auf der anderen Seite ist das damit auch verbunden gewesen, viel Zeit investieren, richtig viel Risiko gehen, auch finanziell, auch Monate haben, wo man eben nicht weiß, wie man die Miete zahlt, und dranbleiben und machen und auch Songs schreiben, aufnehmen, treibt man oft auch an den psychischen Abgrund hier und da, wenn man sich mit so vielen Themen alleine auseinandersetzen muss, wochenlang. Aber es ist natürlich irgendwo maximal erfüllend. Und klar, einfach ist es eben nicht.
Voll. Das ist auf jeden Fall, also generell glaube ich, dass selbstständig und unternehmerisch was ausprobieren und sehen, ob es geht und ob es klappt und erstmal was vorinvestieren an Zeit und an Geld, und dann klappt es ja auch oft nicht. Es ist ja auch nach wie vor so, dass in Deutschland irgendwie wenn du das ein Startup-Radar anguckst, diese Zahl ist immer 1-10, ich glaube sogar ist noch mehr, dass 1 von 15 Startups oder Neugründungen dann auch wirklich nur so klappt. Es ist ein Weg. Bei einem Kinderbuchverlag kriegt man dann insofern viel zurück, dass man dann einfach am Ende irgendwie ein ganz besonderes Produkt irgendwie in der Hand hat. Und ja, das ist, aber ich muss auch sagen, was ich vorhin meinte, dieser Zwischenprozess, dieses Projektmanagement, da ist auch viel so trockene Arbeit, die einfach gemacht werden muss dabei. Das ist nicht immer so romantisch.
Am Ende ist auch nur E-Mail schreiben und Rechnung stellen und Buchhaltung machen, meistens.
Ja, es ist nicht dann immer so romantisch, dass wir immer so zwischen die mit unserem Federkiel durch die Buchseiten ziehen, sondern es ist dann schon auch mal manchmal auch eine ganz, ganz trockene Arbeit.
Absolut.
Aber was dann rauskommt, ist schön.
Ja, voll. Ey, und es ist ja auch, ich glaube, muss man halt machen, was einem selbst irgendwie gefällt. Und natürlich kann man sich nicht immer aussuchen, aber es ist auch gefühlt nie zu spät. Also ich meine, ich bin mit 28 an den Gesang gegangen bei Sint, und vorher hätte ich auch nicht gedacht, dass das mal so eine richtig professionelle Karriere werden könnte, wo man davon lebt, wo man so inbrünstig alles dafür irgendwie tun möchte und das so der Lebensinhalt ist neben der Familie, kam auch erst spät. Und wie gesagt, dann muss man das sich trauen, das durchzuziehen und mal zu probieren und im Zweifel eben auch zu scheitern. So. Und
ja.
Klar, aber es ist jetzt nicht, gibt Zeiten oder ja auch immer noch, wo man viele verschiedene Dinge macht. Studiobetrieb, Podcast schneiden, Musik machen, wir haben einen Podcast und guckt und hofft, dass dann am Ende des Monats genug zusammenkommt, dass die Miete zu Hause reinkommt. So.
Voll.
Aber ich finde es irgendwie bemerkenswert. Auch Kinderbuchverlag finde ich irgendwie auch total toll. Und es soll jetzt natürlich nicht abwertend sein gegenüber allen anderen Berufen, die auch extrem erfüllend und toll sein können. Ich glaube, da muss jeder Mensch für sich selber schauen, was das Richtige ist. So, und
ach, voll. Und es ist ja auch immer viel, zumindest war es bei uns in den letzten Jahren, auch immer viel im Wandel und Weiterentwicklung. Und dann tut sich irgendwo eine neue Tour auf. Oder dass ich zum Beispiel jetzt, was ich vorhin meinte, dass ich auch noch Lust habe, noch viel mehr in die Entwicklung auch reinzugehen.
Würdest du gerne mal ein Buch schreiben?
Ja, sehr gern. Super gern.
Der achtsame Niklas?
Ja. zum Beispiel. Zum Geil. Beispiel.
Buch schreiben finde ich auch. Ich habe ja mein Buch veröffentlicht, wie du weißt.
Ich weiß.
Ein Gedichtband vor 7 Jahren. Aber auch nur in so einem On-Demand-Verlag, die dann quasi das drucken, wenn es jemand kauft.
Aber es ist schön. Schön geworden, finde ich. Sehr schön geworden.
Ja,
ist auch ein tolles Geschenk.
Ja, das habe ich ja damals eigentlich nur als Geschenk gemacht und dann war das halt, die stellen das dann überall, man kann es irgendwie überall kaufen, wenn das jemand kauft, dann wird es halt gedruckt und dahin geschickt. Das ist irgendwie voll schön, weil man sich eben auch als quasi Hobbyautor da irgendwie verwirklichen kann und das veröffentlichen kann. Es ist, jetzt ehrlich, es hat mir jetzt nicht viele gekauft, aber ist ja auch nicht schlimm. Ich finde, ich habe das ja auch dafür nicht gemacht, das war so ein Nebeneffekt. Finde ich aber schön, dass es dadurch eben ermöglicht wird, dass Leute auch ihre Kunst veröffentlichen, auch wenn es jetzt nicht in einem großen Verlag oder Major Deal irgendwie ankommt. Also
voll. Und ich finde aber auch der ein Buch verschenken, gerade auch mit so einer kleinen handgeschriebenen Signatur am Anfang und nicht Signatur, aber so einem kleinen Gruß oder einem kleinen wie so einen kleinen Brief. Das finde ich, das ist so was Schönes. Also nicht nur beim Buch, ja nicht nur dieses Zusammenlesen oder alleine lesen. Und ich muss mal dazu sagen, ich bin, glaube ich, ich lese jetzt in den letzten Jahren deutlich eher als mehr als früher. Dank auch Joel Dicker zum Beispiel, den wir im Urlaub dann auch oft immer sehr, sehr, sehr gern lesen, alle. Ich war früher jetzt nicht die große Leseratte. Also ich war jetzt irgendwie viel vor allem auf dem Sportplatz. Also meine Mama musste öfter auch mal schmunzeln, dass ich jetzt das ausgerechnet ich, der wirklich wenig gelesen hat, dann einen Kinderbuchverlag aufmacht. Aber beim Kinderbüchern gibt es ja nicht so viel Text, lebt ja von den Bildern, ja.
Ja. Das,
aber kann ich euch auf jeden Fall, kann ich euch sehr empfehlen. Also ihr könnt auf jeden Fall, wenn euch das interessiert, geht wirklich sehr gerne mal auf mentor-verlag.de. Da haben wir auch einen schönen Shop. Da könnt ihr euch was aussuchen oder schreibt uns mal auf Instagram. Wir bieten jetzt auch gerade jetzt so vor Weihnachten nochmal so ganz besondere Buchpakete an. Wir haben zum Beispiel so ein Erstlesepaket und ein Diversity-Paket und ein Achtsamkeitspaket, da sogar zwei verschiedene. Und das würde ich sagen, schaut euch das mal an und bestellt es sehr gern. Wir haben da mega viel Arbeit in den letzten Jahren da reingesteckt und würde auch sagen, ganz viel Liebe auch in der Auswahl und der Produktion. Die sind sehr, sehr hochwertig und sind da ganz, ganz tief in die einzelnen Stoffe reingehen. Kann ich wirklich sehr empfehlen. Auch so, jetzt Weihnachten steht vor der Tür als Weihnachtsgeschenk. Hoffe, das ist okay. Diese Werbung in eigener Sache.
Ich würde sagen, das ist einfach auch unsere gemeinsame Tagesempfehlung heute. Letzte Woche war es ja das Album. Heute machen wir eure Bücher als Gesamtempfehlung, weil das ist einfach wirklich richtig, richtig schön. Und wir sind ja auch, wie gesagt, große Fans. Und wenn ihr Bock habt, auch mal, muss ja jetzt nicht gleich alles kündigen und irgendwie alles auf eine Karte setzen, aber man kann ja, wie gesagt, wenn ihr ein Buch geschrieben habt, ein Kinderbuch auch in so einem Eigenverlag, oder im Books on Demand hieß das, glaube ich, wo ich das gemacht habe, irgendwie drucken lassen. Es ist mittlerweile auch gar keine Hürde mehr, mal einen Song auf Spotify zu stellen. Da gibt es auch viele Anbieter, die das machen können. Also, wie gesagt, wir haben ja auch nicht alles gecancelt und mit Musik angefangen, sondern haben weitergearbeitet, dass wir irgendwie das machen können und das im Zweifel finanziell auch stemmen können. Und es muss nicht heißen, immer gleich alles aufgeben, aber wenn man irgendwie mal Träume hat, irgendwie noch was zu probieren oder es einen reizt, irgendwie was zu machen, dann würden wir empfehlen, einfach mal probieren, auch wenn es nur zum Spaß ist. Es kann ja irgendwie nur bereichern. Also was habt ihr zu gewinnen, ist die Frage. Nicht, was habt ihr zu verlieren, was habt ihr zu gewinnen? Und manchmal dann doch eben irgendwie viel.
Ja, bin ich hundertprozentig bei dir. Und sich beschäftigen mit den Künsten, auch was zu kreieren, das ist, glaube ich, was sehr, sehr, sehr erfüllendes.
Ey, und absolut, da gebe ich euch noch gleich einen kleinen Tipp. Das ist keine Werbung, bezahlte, aber und zwar, was zum Beispiel auch total irgendwie cool ist, wenn man Leuten zum Geburtstag, und was auch total erfüllend ist, finde ich, so einen Song umschreibt oder für irgendeine Festlichkeit oder was, oder irgendeinen feierlichen Anlass, irgendeinen Song aufnimmt für Leute. Und da gibt es zum Beispiel die Website karaoke-version.de. Da könnt ihr euch von super vielen Songs einfach die einzelnen Spuren runterladen als MP3 oder WAV-Dateien und könnt, oder auch den gesamten Song, könnt ihr euch individuell zusammenschustern mit Gesang, mit Chor, ohne Chor, mit Schlagzeug, ohne Schlagzeug. Und dann könnt ihr einfach mit dem USB-Mikrofon oder so oder sogar übers Handy einfach drauf singen und habt halt, könnt einfach die Originalmelodie nehmen, Text umschreiben, machen wir auch total oft aus Spaß. Es ist ein mega schönes Geschenk, macht super viel Spaß, ist auch irgendwie total erfüllend, finde ich. Und ja, das ist eine kleine Empfehlung am Rande. karaoke-version.de ist super.
Geil. Ich bin
öfter genutzt.
Geil. Das ist auch, ich meine, das ist ja auch so, da freuen sich ja auch die Familienmitglieder und Freunde so krass, wenn du einfach denen mal einen Song schreibst.
Ey, schon öfter, vielleicht 4-5 Mal gemacht.
Geil.
Und öfter auch mit Tränen verbunden und
ja.
So. Weil es ist schon, auch wenn es natürlich ein Song ist, den jeder kennt und den man einfach nur mit anderen Worten nachsingt, ist es ja, man hat Zeit aufgebracht, sich Gedanken gemacht über den Menschen und es ist ja eine ganz besondere Form der Wertschätzung und auch für die Person ist es irgendwie immer was Schönes, finde ich. Und ich liebe das total, sowas zu machen.
Ja.
Weil ich finde es auch eine ganz schöne Form, mal einen Dank auszudrücken und es ist ein schönes Geschenk, was nicht so alltäglich ist.
Ja, das ist richtig toll. Richtig tolle Idee. Hannes, danke für das kleine Interview, das spontane heute. Es ist auch immer schön, wenn man selbst das nochmal so ein bisschen Revue passieren lässt, woran man so gearbeitet hat. Und ich finde, fand den kleinen beruflichen Exkurs heute in die Wunschwelt von unseren Hörerinnen und Hörern, aber auch in die Kinderbuchwelt, fand ich total schön. Kann es auf jeden Fall nochmal doppelt unterstreichen. Lest selbst und lest vor allem mit Kindern oder mit Kindern von Freunden von euch. Das ist auf jeden Fall etwas, was ja ganz, ganz wichtig ist, wo ihr auf jeden Fall die Kinder lebenslang sehr, sehr positiv beeinflusst, weil es ganz viel macht mit einer Ruhe, mit einer Konzentration, mit Welten öffnen eben. Und genau, schaut gerne auch bei uns vorbei auf mentor-verlag.de und da gibt es diese Buchpakete oder eben ich packe es auch in die Shownotes. Da kommt ihr sozusagen direkt zu den Paketen. Hannes.
Wunderbar. Dann wünschen wir euch ein schönes Wochenende.
Ey.
Und grüßen euch ganz lieb und wir hören uns an gleicher Stelle nächste Woche Samstag.
Ich freue mich. Schöne Woche euch. Bis dann.
Papas ist ein Podcast von Hannes Husten und Niklas Rohrbacher. In Zusammenarbeit mit Tiger und Zitrone und im Studio 25. Und mit Musik von Hannes Husten. Macht's gut. Wir hören uns nächste Woche, denn dann gibt's eine neue Folge. Jeden Samstag.